freue mich, dass wir nun uns dem zweiten Teil widmen über die Frau. Und wir haben es bewusst um den 8. Dezember gelegt, weil ich beginnen möchte eben mit dem Blick auf Maria. Warum diesmal mit dem Blick auf Maria? Weil sie ein Modell sein kann für das Wesen der Frau. Eva ist die erste Frau und das umgedrehte Ave wird dann eben der Gruß an Maria, der Gruß des Engels an Maria, der die Ordnung wiederherstellt. Und ich möchte heute auch ganz bewusst eben, also im Blick auf Immaculata, weil am 8. Dezember war es nicht möglich, die Sendung zu halten, die ist ein bisschen vorverlegt, also auch im Blick auf die Immaculata meditieren und da auch dann noch einmal auf das Wesen der Frau schauen und dann auch auf die Gebrochenheit der Frau. Weil die Frau, sage jetzt auch ich bewusst als Mann, ist was Großartiges, so wie Gott sie geschaffen hat, eben wirklich eine Hilfe, die dem Mann entspricht. Die Frau in ihrer Schönheit, in ihrer Anmut, die Frau auch in diesem wunderbaren Ergänzenden zu einem Mann, idealerweise natürlich zu dem Mann, zu dem sie geführt wird und sie dann auch bei diesem Mann bleibt, durch alle Schwierigkeiten hindurch. Und wir sehen da schon eine erste Gebrochenheit, wie viel Leid entsteht, wenn einfach eben der Mann und die Frau nicht mehr es miteinander aushalten und eben durch die Sünde die Beziehung dann wieder geteilt wird oder wenn die Beziehung gar nicht zustande kommen kann, warum auch immer. Also das Geheimnis ist es, dass die Frau eben eine ideale Hilfe ist. Und jetzt im Blick auf Maria, auch sie war als Immaculata, als unbefleckte Empfängnis, wie ein offenes Rohr, wie ein Kanal für die Gnaden. Und sie war bereit, auch alles zu empfangen. Sie ist ja auch eben die Empfangende, die ganz Bereite, die Gutes und Schlechtes empfängt, die Schweres und also Hässliches und Schönes auch nimmt, die Leid und Jubel empfängt. Also Sie sehen schon, ich spreche jetzt auch immer in den Polen und alle Frauen, die mir jetzt zuhören, aber ich denke auch die Männer werden merken, wie sehr auch die Frau in der Lage ist, beides zu tragen. Mehr als der Mann. Da werde ich dann Ende Dezember was nochmal über den Mann auch unter diesem Aspekt sagen. Der Mann ist da viel eindimensionaler und hält auch viel weniger aus als die Frau. Deshalb ist es auch nicht zufällig, dass die Frau eben in Schmerzen seit dem Sündenfall in Schmerzen eben gebiert, aber eben sie gebiert. Sie bringt neues Leben zur Welt und sie hält einfach auch viel mehr aus als der Mann. Insgesamt. Wenn man, auch wenn Männer Soldaten sind und auch wenn Männer das starke Geschlecht ist und in den Krieg ziehen und Aggression und Gewalt dem Mann näher ist als der Frau, also die offene Gewalt, hält die Frau mehr aus. Das muss man jetzt auch, wie immer bei diesen Sendungen, wo es über das Wesen geht, sage ich bei jeder Sendung auch dazu, das sind alles nur Aspekte, es ist nie die reine Wahrheit und es gibt immer Ausnahmen. Wirklichkeit im Einzelfall schaut dann auch noch immer anders aus, aber grundsätzlich gibt es einfach so Tendenzen und Ströme, so wie es, denke ich, Gott in der Schöpfungsordnung auch Grund gelegt hat und er hat das Wesen des Mannes und das Wesen der Frau geschaffen. Aber dann hat er eben die Veronika und den Reinhard und die Maria und den Franz und die Angela und alle einzeln geschaffen, aber eben mit ihrer Grundfunktion als Wesen, weibliches oder männliches Wesen. Und ich klammer da jetzt ganz bewusst die Geschlechterideologie-Debatte aus, weil ich glaube, das ist auch eine Sache, die wieder vergehen wird, die ist einfach jetzt momentan sehr modern, aber in Wirklichkeit in der Tiefe von der Schöpfungsordnung her ist es klar, worum es geht und damit brauchen wir auch jetzt da in dieser Sendung damit nicht Zeit verlieren, sondern wir schauen aufs Wesen, wir schauen ja nicht auf verschiedene Meinungen. Wohl können wir dann bei den Brüchen und bei den Verletzungen und bei den Zerstörungen vielleicht nochmal drauf schauen, aber schauen wir mal, wie weit wir kommen. Jetzt geht es darum, die Immaculata, die Unbefleckte, die ganz Reine, ist deshalb so notwendig, dass sie unbefleckt und rein ist, weil sie dadurch ein Privileg hat, für Gott offen zu sein. Und sie ist weniger versuchbar. Die Eva war auch die ganz Reine und sie war eben versuchbar durch die Schlange, die eben ihr eingeflüstert hat, ihr werdet sein wie Gott. Und ihr erkennt Gut und Böse. Und nochmal, der Mann ist da viel plumper, der Mann ist da der Zweite, der Mann ist da auch nicht jetzt da so emotional affizierbar und berührbar, aber eben die Frau ist es eben sehr wohl, weil es eben auch, da auch die Sensiblere ist, auch die mehr wahrnimmt und die auch mehr in der aus der Tiefe schöpfen kann. Und Gut und Böse zu erkennen und wie Gott zu sein, ist eben die Urversuchung, die natürlich sowohl für die Frau wie auch für den Mann eine große Gefahr darstellt. Und warum hat die Frau Eva als erste dieser Versuchung nicht widerstanden? Da haben viele Kirchenväter darüber geschrieben und es ist auch eine psychologische Frage. Muss man jetzt der Frau die Schuld zuschieben? Nein, Gott sei Dank nicht. Das hatte der Mann genauso gegessen. Er hat sich dann auf die Frau ausgeredet. Also ich sage, der Mann ist noch schwächer in diesem Bereich als die Frau. Die Frau hat quasi die Verantwortung übernommen und der Mann hat sich versteckt, feig. Also das ist schon was, wieder blitzt die Stärke der Frau durch, auch in dieser Schwachheit, dass sie eben der Versuchung erlegen ist. Aber die Urversuchung auch für die Frau ist, über den Mann oder über Situationen oder über Gut und Böse auch Macht zu haben. Und genau das ist eben bei Maria nicht gewesen. Die Unbefleckte hat allen Versuchungen, auch durch die Gnade, weil sie eine besondere Gnade auch von Gott bekommen hat, einfach widerstehen können und hat immer wieder losgelassen. Hat sich an nichts festgehalten, hat nichts für sich erreichen wollen, hat nichts für sich durchziehen wollen, sondern hat es eben nur gemacht auf göttlichen inneren Ruf und unter dem Aspekt hat sie dann auch eben Ja gesagt. Das ist auch ein, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Geheimnis für das Wesen der Frau. Ja sagen darf ich als Frau nur dann, wenn ich von meinem innersten Wesenskern, also von der Seele, dort wo Gott zu mir spricht, dann auch spüre, ja, ich darf Ja sagen oder es ist sogar der tiefste Auftrag, Ja zu sagen. Und das Entscheidende ist, in diesen tiefsten Wesenskern immer wieder vorzudringen und auch dort zu sein. Gilt natürlich für den Mann genauso, aber der Mann macht es anders als die Frau. Die Frau hat einen unmittelbareren Zugang zu diesem Wesenskern, zu dieser Seele, zu diesem inneren Gespräch mit Gott. Warum hat sie einen unmittelbaren Zugang? Weil auch Gott es so wollte, dass sie eben die sensiblere ist, die empfindsamere. Es gibt auch Menschen, Männer, die sensibel und empfindsam sind. Adam, ja, Mensch, Mann. Aber die Frau ist es nochmal mehr. Und warum ist es die Frau nochmal mehr? Weil sie eben eine Hilfe ist, die dem Mann entspricht, weil es dem Mann fehlt. Auch jetzt nicht immer hundertprozentig, aber tendenziell eher. Und was heißt das jetzt für die tiefen Entscheidungen, die eine Frau zu treffen hat? Nur wenn sie diesen Zugang zu diesem Wesenskern hat, dann ist sie in der Lage, auch zielsicher zu entscheiden. Dann kann sie auch Ja und Nein sagen und dann kann sie auch nicht Gut und Böse haben wollen, sondern dann wird sie es quasi freiwillig zurückgeben. Dann wird sie wieder offen sein dafür. Und wird sich das Gute oder das Schwere, auch das Böse, auch in die Hand geben lassen und das dann auch tragen und damit umgehen können. das auch vielleicht ertragen, auch aushalten, was der Mann auch viel schlechter kann. Ich vergleiche bewusst immer wieder jetzt nicht, um auszuschließen, nicht um zu sagen, der eine ist besser als der andere, sondern es ist einfach anders. Es ist von der Schöpfungsordnung anders vorgesehen. Und es ist auch ein Faktum, wenn wir uns die Bibel anschauen, dass die Mutter Gottes als Miterlöserin deshalb so wirkmächtig ist, wie es in unserer heutigen Zeit. Denken wir an Medjugorje. Sie ist deshalb so wirkmächtig, weil sie einen unmittelbaren Zugang zu ihrer Seele gehabt hat und den nie aufgegeben hat. Durch alle 7 Schmerzen hindurch, durch alle Prüfungen hindurch, war sie ganz konsequent mitten im Zentrum ihres Wesens. Gelingt das einer Frau von heute auch? Gelingt das einer Frau, die sündigt, so wie jeder Mensch auch? Ja, auf jeden Fall leichter. Also der Weg hin zur Seele ist seit Maria und seit der Erlösung Jesu am Kreuz und der Miterlösung Mariens, auch durch das Kreuz, Maria unter dem Kreuz und dann, wie sie den Heiligen Geist herabgebetet hat auf die ganze Kirche, also auch auf sie. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Sie haben den Heiligen Geist, Sie sind getauft und gefirmt und wenn nicht, die Einladung, das nachzuholen. Es ist ein unglaubliches Geschenk Gottes. Eine Welt tut sich auf, auch wenn wir sie oft nicht nützen. Und so hat jede Frau einen besonderen Zugang zu ihrer Seele, zu dem inneren Erkennen und Gespür, was Gottes Wille ist. Und dieser Zugang ist gegeben. Er kann natürlich auch verschlossen sein durch Sünde, er kann verschlossen sein durch Missachtung, er kann verschlossen sein durch Desensibilisierung, also dass ich einfach halt nicht mehr so empathisch und empfindsam bin oder in die falsche Richtung empathisch bin, dass ich einfach nicht mich gut auf Gott ausrichte. Vielleicht können wir dann auch bei den Anrufen von Ihnen noch darüber sprechen, wie kann ich mich denn auch als Frau ganz Gott ausrichten? Was muss ich da tun, dass dieser Kanal ganz offen ist bis in den innersten Wesenskern der Seele? Und Maria hat diesen inneren Kanal eben immer offen gehalten und auch über die 7 Schmerzen hinaus, über das Kreuzesgeschehen hinaus und war deshalb auch sie als erste und einzige in der Lage, den Heiligen Geist herabzuziehen. Jesus hat versprochen, dass er uns den anderen Beistand senden wird, den Heiligen Geist. Aber Maria hat es auf die Apostel herabgezogen. Die Männer, die waren viel zu ängstlich und viel zu blind und viel zu verbohrt und verwirrt und viel zu verstopft, um für den Heiligen Geist offen zu sein. Das hat Maria ihnen wieder das Vertrauen geschenkt. Die hat sie wieder hineingeführt und hat sie getröstet und sie war die Einzige, die durchgeglaubt hat durch die Nacht des Karfreitags und die Höllenfahrt des Karsamstags, Höllenfahrt Jesu am Karsamstag. Sie hat eigentlich auch Ostern mitbewirkt und miterlöst. Sie hat dabei getragen, weil sie als einzige von allen menschlichen Wesen und als Frau, als Mutter Jesu, Tochter des Vaters und Braut des Heiligen Geistes durchgeglaubt hat. Und dieses Durchglauben, das ist eines der Wesenszüge der Frau. Und jede Frau hat das in sich. Es geht nur darum, diese Türen, diese Schleusen zu öffnen, dass es möglich ist. Und das geht nur, wenn ich selbst auch als Frau ganz zurücktrete von meinem eigenen Wünschen und Wollen und mich einfach führen lasse von der Stimme Gottes oder von der Stimme des Engels. Oder von der Stimme Mariens. Das ist jetzt alles nicht psychologisch offen, aber theologisch ist es ganz klar, dass Gott der Frau zu Herzen redet. Ja? Mehr als dem Mann. Und der Mann ist natürlich jetzt nicht komplett ausgeschlossen, der kann das schon auch. Der hat auch Möglichkeiten des Zugangs zu Gott natürlich, ja, aber eben andere, das werde ich dann in der nächsten Sendung, glaube ich, Ende Dezember sagen, aber soweit jetzt, vor einigen Takten Musik, lade ich Sie ein, nachzudenken, wie gut haben Sie wirklich einen Zugang zu Ihrem innersten Wesenskern, zur Seele, was gibt es für Hindernisse dazu und wie kann es gelingen, in dieser Haltung des Loslassens, des Fiats, das mir geschehe nach deinem Wort, der Demut, der Bereitschaft, alles wieder auch zu verlieren, offen zu halten. Das ist der Weg, glaube ich.
Hier bin ich, ganz neu gemacht, nur durch dich. So fängt mein Leben neu an und ich glaube daran, dass du Jesus mein Retter bist. Hier bin ich, so wie ich bin, nur durch dich. Ich weiß nicht genau, wo mein Weg mich noch hinführt, doch eins weiß ich genau. Du gehst mit mir bis zum Ziel. Manchmal da saß ich ganz einfach nur rum, keine Kraft mehr, etwas zu tun. Mein Leben, das war für mich gar nichts mehr wert. Oft hab ich gefragt, und was nun? Ich glaubte schon immer, dass Gott irgendwie und irgendwo existiert. Nur ahnte ich nicht, dass er mich wirklich kennt, dass er mich liebt und ihm Ehre gebührt. Und hier bin ich, ganz neu gemacht, nur durch dich. Dass du Jesus mein Retter bist. Hier bin ich, so wie ich bin, nur durch dich. Ich weiß nicht genau, wo mein Weg mich noch hinführt, doch eins weiß ich genau, du bist mit mir bis zum Ziel.
Dieses Lied ist einer Frau gewidmet, die einen großen Teil ihrer Zeit und Kraft hingibt, um Menschen wie mir zu helfen, schreibt Andrea Adams-Frey, die dieses Lied geschrieben hat. Gewidmet ist es Edith Wenger. Andrea Adams-Frey sagt weiter: Ich bete, dass auch ich anderen eine Hilfe sein kann, in tiefer Dankbarkeit an Gott, ohne dich bin ich nichts. Das drückt auf sehr konkrete und sehr persönliche Art aus, worüber wir jetzt schon im ersten Teil der Lebenshilfesendung gesprochen haben. Es geht um das Wesen der Frau mit Dr. Reinhard Pichler.
Ja, danke, liebe Foni, für diese perfekt dazu passenden Worte. Darum geht es. Also wenn jemand sich so hingibt, dann ist er eigentlich im Kern, im Wesenskern. Und auch wenn es dann Schwierigkeiten gibt oder wenn es auch Dinge gibt, die vielleicht nicht gut verstehbar sind oder wo die Frau dann auch sogar mehr Leid zu tragen hat, dann ist das trotzdem für sie klar und für sie Gewissheit, dass es richtig ist. Und das ist, glaube ich, auch das Beeindruckende bei der Frau, dass wenn sie weiß, dass es das Richtige ist, auch von Gott her weiß, nicht von oberflächlichen Wünschen oder von egoistischen Sehnen. Ja. Wenn sie es in der Tiefe weiß, dann ist sie bereit, unglaublich viel zu tragen, unglaublich viel zu tun, unglaublich zu kämpfen. Ich möchte jetzt noch zu einem zweiten Aspekt kommen, der die Frau sehr, sehr prägt. Und da sehen wir auch wieder, wieder beide Aspekte. Wir sind heute so in dieser Polarität. Und ich hoffe, wir kommen dann immer wieder auch, wir brechen durch, oder Sie, liebe Hörerinnen, vor allem, und auch Hörer, brechen durch dann zu Ihrem eigenen Wesenskern. Das ist eigentlich das Ziel von der heutigen Sendung. Und zwar möchte ich noch gern jetzt einige Worte, also mit Ihnen über zwei Worte nachdenken, und zwar über Neugierde und Scham der Frau. Neugierde und Scham gehören interessanterweise zusammen. Wo nämlich Scham ist, da kann sich Neugierde einnisten, und so war es nämlich auch in der Erbsünde. Und die Scham soll nicht durch Schamlosigkeit, sondern durch die Liebe überwunden werden. Was heißt das? Grundsätzlich ist das Wesen der Frau auch ein entdeckendes, ein suchendes und etwas, wo es auch darum geht, denken Sie an Erlebnisse, die Sie selbst gehabt haben, mit Frauen oder selbst als Frau, wenn Sie was total brennend interessiert, wenn Sie sich für eine Sache einsetzen oder auch wenn Sie sich in jemand verlieben, dann erweckt das in Ihnen einfach eine große Neugierde und sehr viel Energie und sehr viel Kraft. Und gleichzeitig kommt die Scham nach, ob das erlaubt ist, ob das richtig ist, ob das in Ordnung ist. Und da kann ich nur sagen, auch wieder, prüfen Sie, das ist Ihre Gelegenheit als Frau, ob das, was das, wofür Sie sich interessieren, wofür Sie neugierig sind, ob das auch stimmig ist und ob das passt. Also es geht wirklich darum, sich als Frau zu versichern, das ist echte Liebe, das ist echter Glaube, das ist echte Hoffnung, dass es sicher ist. Und die Frau hat, das kann ich jetzt als Mann ein bisschen schwer nicht nur nachvollziehen, sondern auch sagen, aber ich denke, Sie als Frau, wenn Sie zuhören, werden wissen, was ich meine. Sie haben Ihre inneren Messgrößen und Ihre inneren Parameter, um zu wissen, wofür lohnt es sich zu kämpfen. Sie wissen, was eine Rolle spielt. Ja? Sie wissen, was notwendig ist. Also die Neugierde ist etwas, eine Kraft, eine gute Kraft, die aber immer wieder auch hinterfragt werden muss, weil sonst ist einfach die Gefahr, dass ich nur neugierig bin um der Neugier willen, und die Scham überwinde ich dann und dann bin ich schon am falschen Weg. Aber die Scham ist eigentlich was Positives, das ist nämlich die Bewahrung des Geheimnisses nach außen und Fremden und Unbefugten gegenüber. Und auch Persönlichkeitsanteilen von mir innen gegenüber, wo ich so zwei Seelen in der Brust habe als Frau. Da geht es dann ganz stark darum, auch im Blick auf Gott, im Blick auch auf die Mutter Gottes, zu schauen, was ist denn der Ursprung, was ist denn die tiefste Sehnsucht, was ist denn der eigentliche Beweggrund. Und dann muss ich das schützen. Nach innen hin ist es ein Geheimnis, und das wär völlig unsinnig, wenn ich das nicht bereit wäre, quasi offen anzuschauen. Ja? Aber nach außen hin ist es oft wichtig, wirklich auch das gut zu schützen. Das Gefühl, dass manche eine Scham haben, das ist was Richtiges. Die Scham ist der Gradmesser für die Frau, bin ich am richtigen Weg oder nicht. Und die Scham soll eigentlich auf was hinweisen, nämlich auf den Wesenskern. Bin ich auf gutem Weg oder nicht? Das ist ein Parameter. Wenn ich die Scham überspringe und mir denke, ist egal, ja, das Hauptsache ich komme der Neugier näher, bin ich am falschen Weg. Und jetzt möchte ich kurz die Situation schildern, was passiert, wenn eine Frau sich für einen Mann interessiert und versucht, sich für diesen Mann zu öffnen und auch diesen Mann zu kriegen. Also sie ist verliebt in ihn und sie möchte diesen Mann auch haben. Ich sage ganz bewusst haben. Und wenn Sie als Frau spüren, wenn Sie verheiratet sind und wenn Sie an dem Punkt denken, wo Sie Ihren Mann zum ersten Mal gesehen haben und wo Sie sich für ihn entschieden haben und wo Sie eigentlich sich gedacht haben, den will ich heiraten, das war noch weit vor der Zeit, bevor er einen Heiratsantrag gemacht hat, bevor er überhaupt verlobt war, das war weit vorher. In den meisten Fällen. Auch hier wieder gibt es nichts Hundertprozentiges. Aber die meisten Frauen entscheiden sich intuitiv richtig, aufgrund von der Neugierde und aufgrund von dem Weggeleit der Scham, so dass sie sagen, ich spüre, das ist der richtige Mann, den will ich heiraten. Für den gebe ich alles hin. Und wenn sie dann verheiratet sind und der erste Geschlechtsverkehr ansteht, im Idealfall, ja, wenn es nicht schon vorher leider passiert ist, was eine große Verletzung ist und was eine große Schwierigkeit ist auch für den Kanal der Frau, was auf jeden Fall immer wieder auch einfach dann auch zu Hindernissen führen wird. Aber angenommen, es ist die Ehe gültig auch kirchlich geschlossen und es ist der erste Geschlechtsverkehr, dann wird so sein, je unberührter eine Frau ist, desto tiefer wird sie erschrecken beim ersten Akt. Weil unversehens wird sie zum Objekt. Der Mann hat sie so lange umworben, bis er sie besitzt. Und sie hat sich schon vorher für ihn entschieden, der Mann erst viel später. Und in dem Moment, da er sie besitzt, vergisst sie der Mann. Und das ist ein furchtbarer Schmerz. Weil die Frau zum Objekt geworden ist. Das ist die Sünde des Mannes. Das werde ich dann das nächste Mal noch genauer ausführen. Aber das ist eine der ganz großen Ängste der Frau und auch eine der ganz großen Enttäuschungen und Erschütterungen, auch als junge, verheiratete Frau. Weil das, der Mann, wenn der nicht in der Lage ist, sich dann zurückzuschenken, bleibt die Frau als Objekt über. Weil sie sich so hingibt, weil sie so in ihrer Offenheit, und die Frau ist viel offener als ein Mann es je sein kann, sich total hingibt. Und der Mann checkt das gar nicht, er kapiert es gar nicht, er versteht es nicht. Deshalb ist die einzige Chance, wenn ein Mann die Frau wirklich total liebt, und zwar auch aus der Tiefe, aus dem Wesen, aus seinem Wesen heraus, eine ehrliche, tiefe, reine Liebe hat, dann schenkt er sich intuitiv, ohne dass er es oft merkt, selbstlos im nächsten Augenblick sofort zurück. Das heißt, er holt die Frau zurück vom Objektsein wieder zum Subjektsein und umhüllt die Frau und der Mann. Es ist dann auf jeden Fall so, um das nicht allzu jetzt in die Länge zu ziehen, weil es schon halb ist, aber trotzdem noch, um den Gedanken fertig zu führen, wenn der Mann seine Frau nicht selbstlos liebt, dann verliert er sie und dann bleibt sie als Objekt zurück in ihrer Scham und in ihrer verlorenen Neugier. Und dann bleibt ihr nichts anderes über, als Macht auszuüben und den Mann zu besitzen. Sie versucht dann immer, den Mann zu besitzen, weil er sie so tief verletzt hat. Und das Erschütternde ist, diese Brutalität des Mannes kann die Frau nicht so entgegen, weil sie nicht so stark ist, aber sie kann dann auf eine andere Art und Weise zurückschlagen. Und das ist eben dann so wie eine Schlange. Und dagegen kann sich der Mann nicht wehren. Er ist dann entfremdet, er ist weit weg von sich selbst, aber auch von der Frau. Und sie irren dann beide obwohl sie erst frisch zusammengekommen sind, allein umher. Wenn das allerdings in diesem Akt der Hingabe ist, wo der Mann sich zurückschenkt und die Frau sich öffnet und auch sich sicher sein kann, dass sie nicht Objekt bleibt, wird es einfach eine tiefe Erfüllung und wird eine tiefe Ergänzung, so wie es Gott in der Schöpfungsordnung auch vorgesehen hat. Und jetzt nur noch zwei Sätze dazu. Oft ist es so, dass der vorherige Geschlechtsverkehr das gar nicht einholen kann. Und dadurch ist eben dann eine Verletzung logisch. Ja? Also Gott hat es einfach auch so eingerichtet, dass es gar nicht anders geht. Und natürlich geht es auch mit allen anderen perversen geschlechtlichen Dingen nicht. Siehe jetzt Homosexualität. Funktioniert einfach nicht. Es wird nicht zur Erfüllung führen, sondern es wird wegführen. Und das ist auch dann die Wut von den Menschen, die vorwerfen, dass nicht tolerante homophob sind, zum Beispiel. Ja? Nur ein Beispiel. Oder deshalb sind auch so viele Scheidungen, weil auch in der Ehe so unglaublich viele Verletzungen sind. Was kann jetzt die Frau, letzter Satz, bevor Sie gerne anrufen können, was kann die Frau jetzt tun, wenn sie so ausgeliefert ist und auch so allein gelassen ist in der Partnerschaft, auch in der kirchlich gültig Verheirateten und alles richtig gemacht Habenden, trotzdem dann allein ist? Weil sie gibt sich hin, aber der Mann kann es nicht, der schafft es nicht. Was kann da die Frau tun? Ne? Das, was das Wesentliche ist, ist wieder auf Maria zu schauen, die in dem Fall unter dem Kreuz gestanden ist. Und Jesus wird die Frau nicht allein lassen, auch wenn sie von ihrem eigenen Ehemann allein gelassen wird, emotional, physisch, psychisch, wie auch immer, bis hin zum Materiellen, bis hin zur Scheidung. Ne? Die Aufgabe der Frau ist es, auszuharren, unter dem Kreuz zu stehen, unverwandt nach oben zu schauen. Und Jesus wird es sagen, Frau, siehe dein Sohn, Sohn, siehe deine Mutter. Also Jesus lässt diese Frau nicht allein in ihrem Schmerz, sondern er führt sie wieder auf das Wesentliche zurück. Und das Wesentliche ist die Frucht ihrer Liebe. Das kann jetzt ein Kind sein, das kann aber auch was Geistiges sein, das kann eine Aufgabe sein, das kann eine Berufung sein, das kann etwas sein, was ich jetzt nicht weiß, was aber Sie vielleicht wissen, wenn Sie danach spüren. Und also Gott lässt nicht allein, aber Gott kann auch nichts gegen die Freiheit des Mannes in dem Fall oder überhaupt des Menschen tun, wenn sich der Mensch aufgrund von Unreife, aufgrund von Sünde, aufgrund von eigener Machtentscheidung, aufgrund von Dummheit, was auch immer, ja, einfach halt bewusst oder leider, das ist auch das Geheimnis, können wir gerne auch noch nachher drüber reden, unbewusst für die Sünde entscheidet, ist es trotzdem Sünde. Sünde bleibt Sünde. Weil wenn ich nur bewusst sündig, ist klar, muss ich beichten, dann weiß ich es ja auch, ja. Aber wenn ich unbewusst sündig, ist das Problem, dass es trotzdem falsch ist. Ich habe es halt noch nicht kapiert, aber die Folgen und die geistige Umweltverschmutzung ist trotzdem da. Und das ist eben der Punkt, letzter Satz, das ist der Punkt, dass die Frau sich unter dem Kreuz dann an Jesus wendet, damit er ihren Kanal wieder öffnet, damit er sie anleitet, wie es weitergeht. Oder sie wendet sich an Maria und die nimmt die Frau dann an der Hand und führt sie unter das Kreuz. Aber Maria steht mit der Frau dann unterm Kreuz. Weil sie ist die, die auch immer unterm Kreuz ausharrt.